Allem treten wir in Kontakt mit unseren tiefsten Überzeugungen. In diesen Momenten können wir anfangen, uns einen neuen und besseren Weg vorzustellen. Allerdings kommt es darauf an, was wir mit dieser Pause anfangen. Keiner hat es besser gesagt als Ralph Waldo Emerson. In jedem Moment der Stille höre ich den Ruf. Und genau das möchte ich mit diesem Buch. Die Pausetaste drücken, dem Karussell entkommen, auf dem ich zweimal die Woche als Kommentator der New York Times jahrelang mitgefahren bin, und intensiver über diesen historischen Moment nachdenken, der meiner Ansicht nach ein radikaler Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit ist. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann ich gegenüber dieser Hetze meine innere Unabhängigkeit erklärt habe, aber es muss irgendwann Anfang 2015 gewesen sein. Es war ein zufälliger Moment. Zum Frühstück gehe ich gern in ein Café in der Nähe des Washingtoner Büros der New York Times, um mich dort mit Freunden zu treffen oder Politiker, Experten oder Diplomaten zu interviewen. Auf diese Weise nutze ich schon das Frühstück als Lernchance und verschwende meine Zeit nicht, indem ich alleine esse. Aber weil der morgendliche Berufsverkehr in Washington immer ein Glücksspiel ist, kommen meine Gesprächspartner oft 10, 15 oder 20 Minuten später als verabredet. Das ist ihnen meist peinlich, und sie stammeln Entschuldigungen wie: die U-Bahn ist stecken geblieben, die Autobahn war dicht, mein Wecker hat nicht geklingelt oder meine Tochter ist krank. Bei einer dieser Gelegenheiten wurde mir klar, dass mir die Verspätung meiner Frühstücksgäste nicht das Geringste ausmacht. Also sagte ich: kein Problem, bitte, Sie müssen sich nicht entschuldigen, im Gegenteil, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie zu spät kommen. Diese Verspätung habe mir Zeit für mich selbst geschenkt, erklärte ich. Ich hatte ein paar Minuten gefunden, um einfach nur dazusitzen und nachzudenken. Ich hatte dem Pärchen am Nebentisch gelauscht, faszinierend, und die Leute in der Lobby beobachtet, urkomisch. Und vor allem hatte ich in dieser Pause einige Gedanken verknüpft, mit denen ich mich schon seit Tagen herumschlug. Deswegen wollte ich gar keine Entschuldigung, im Gegenteil. Danke, dass Sie zu spät gekommen sind. Beim ersten Mal ist mir diese Antwort noch einfach so herausgerutscht, ohne dass ich groß darüber nachgedacht hätte. Aber nach einem weiteren Erlebnis dieser Art bemerkte ich, wie gut es sich anfühlte, diese wenigen Augenblicke freier, unverplanter Zeit zu haben, und zwar nicht nur für mich. Mir war auch klar, warum. Wie so viele andere fühlte ich mich allmählich überfordert und erschöpft vom rasanten Tempo der Veränderungen. Ich musste mir und meinen Gästen die Erlaubnis geben, langsam zu machen und mit meinen Gedanken allein zu sein, ohne sie tweeten, fotografieren oder mit irgendjemandem teilen zu müssen. Wenn ich meinen Gästen versicherte, dass ihre Verspätung kein Problem sei, dann sahen sie mich zunächst fragend an, bis ihnen ein Licht aufging und sie erwiderten: »Ja, ich weiß, was Sie meinen. Danke, dass Sie zu spät gekommen sind. Aber gern doch.« In seinem ernüchternden Buch »Sabbath« beobachtete der Geistliche und Buchautor Wayne Miller, wie oft jemand zu ihm sagt: »Ich habe so viel zu tun.« Miller schreibt: »Das sagen wir mit großem Stolz, als sei unsere Erschöpfung eine Trophäe und unsere Belastbarkeit der Ausweis wahrer Charakterstärke. Keine Zeit zu haben für unsere Freunde und Familie, keine Zeit zu haben für den Sonnenuntergang oder auch nur zu wissen, ob die Sonne schon untergegangen ist, ohne einen einzigen achtsamen Atemzug von Aufgabe zu Aufgaben zu hetzen, das ist zum Inbegriff eines erfolgreichen Lebens geworden. Ich würde lieber lernen, innezuhalten.« Wie der Schriftsteller Leon Wieseltier einmal zu mir sagte: »Technokraten wollen uns einreden, Geduld und Achtsamkeit seien nur deshalb zu Tugenden erhoben worden, weil wir früher gar keine andere Wahl hatten. Wir mussten länger auf Dinge warten, weil unser Modem zu langsam war, weil wir keine schnelle Internetverbindung hatten oder weil wir noch nicht das neueste iPhone besaßen. Und weil die Technik das Warten abgeschafft hat, behaupten sie, dass wir keine Geduld mehr brauchen«, meinte Wieseltier. Aber früher wusste man, dass in der Geduld die Weisheit liegt. Geduld ist nicht nur die Abwesenheit von Geschwindigkeit, sondern bedeutet die Möglichkeit zur Reflexion. Wir bringen heute mehr Information und Wissen hervor denn je. Aber Wissen taugt nur etwas, wenn wir darüber nachdenken können. Und nicht nur unser Wissen profitiert von unseren Momenten des Innehaltens. Wir sind auch eher imstande, Vertrauen zu fassen und tiefere Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen, ergänzt Siegmund. Unsere Fähigkeit, echte Beziehungen herzustellen, zu lieben, zu verstehen, zu hoffen, zu vertrauen und auf Grundlage gemeinsamer Werte in Gemeinschaft zu leben, ist vielleicht die menschlichste aller Fähigkeiten. Sie ist das, was uns am stärksten von Tieren und Maschinen unterscheidet. Nicht alles wird besser, wenn es schneller wird, und nicht alles lässt sich beschleunigen. Ich bin dazu geschaffen, mir Gedanken über meine Enkel zu machen. Ich bin kein Gepard. Daher ist es vermutlich kein Zufall, dass der zündende Funke für dieses Buch ein Moment des Innehaltens war. Eine Zufallsbegegnung, ausgerechnet in einem Parkhaus. Und meine Entscheidung, nicht wie üblich davonzurasen, sondern mich auf einen fremden Menschen einzulassen, der mich mit einer ungewöhnlichen Bitte ansprach. Der Parkhauskassierer. Es war Anfang Oktober 2014. Ich war mit dem Auto von meinem Haus im Vorort Bethesda ins dortige Stadtzentrum gefahren und hatte in der öffentlichen Tiefgarage unter dem Hyatt Regency Hotel geparkt, wo ich mich mit einem Freund zum Frühstück verabredet hatte. Auf dem Rückweg hielt ich vor der Schranke und reichte dem Kassierer den Parkschein. Ehe der Mann das Ticket ansah, blickte er mich an. »Ich kenne Sie«, sagte der graumelierte Herr mit fremdländischem Akzent und lächelte mich freundlich an. »Freut mich«, sagte ich kurz angebunden. »Ich lese Ihre Kommentarspalte«, fuhr er fort. »Ja, freut mich«, wiederholte ich ungeduldig. »Ich bin nicht immer Ihrer Meinung«, fügte er hinzu. »Das ist doch gut so«, antwortete ich. »Das heißt, dass Sie immer nachprüfen.« Nachdem wir noch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht hatten, gab er mir mein Wechselgeld, und auf dem Weg nach draußen dachte ich, »ist doch wirklich schön zu wissen, dass der Mann im Parkhaus meine Artikel liest.« In diesem Parkhaus stelle ich etwa einmal pro Woche mein Auto ab, um mit der U-Bahn in die Washingtoner Innenstadt zu fahren. Eine gute Woche später war es wieder soweit. Als ich auf dem Nachhauseweg aus der Tiefgarage fuhr, saß derselbe Mann an der Schranke. Ehe er mir das Wechselgeld reichte, sagte er, »Mr. Friedman, ich bin auch Autor. Ich habe meinen eigenen Blog. Wollen Sie sich den mal ansehen?« »Und wie finde ich ihn?«, fragte ich. Er kritzelte eine Adresse auf ein Zettelchen und reichte es mir zusammen mit dem Wechselgeld. Odanabi.com stand da. Ich war neugierig und wollte zumindest einen kurzen Blick darauf werfen, aber auf dem Nachhauseweg wurde ich nachdenklich. Unglaublich! Der Parkhauswärter ist mein Konkurrent. Er hat seinen eigenen Blog. Er ist Journalist. Was geht hier vor? Zu Hause sah ich mir seine Website an. Die Artikel waren auf Englisch und beschäftigten sich mit der Politik und Wirtschaft seines Heimatlandes Äthiopien. Unter anderem ging es um die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen, die undemokratische Politik der Regierung und die Aktivitäten der Weltbank in Afrika. Der Blog war gut gemacht und der Autor entpuppte sich als überzeugter Demokrat. Sein Englisch war gut, wenngleich nicht perfekt. Aber da ich mich nur am Rande für Äthiopien interessierte, verbrachte ich nicht allzu viel Zeit auf der Seite. Im Laufe der nächsten Woche musste ich allerdings immer wieder an den Mann denken. Wie hatte er zu bloggen begonnen? Was sagte das über unsere Welt aus, dass dieser offensichtlich gebildete Mensch tagsüber in einem Parkhaus arbeitete und nachts mit seinem Blog an einer weltumspannenden Debatte teilnahm und die Menschheit über Dinge informierte, die ihn bewegten? Ich wollte innehalten und mehr über diesen Mann in Erfahrung bringen. Da ich seine E-Mail-Adresse nicht hatte, beschloss ich, jeden Tag mit der U-Bahn ins Büro zu fahren und mein Auto in der Tiefgarage abzustellen, in der Hoffnung, dass ich ihn so wiedersehen würde. Während der ersten Tage hatte ich Pech, doch eines frühen Morgens sah ich ihn an der Schranke sitzen. Ich stieg aus und winkte ihm zu. »Hey, ich bin's, Mr. Friedman«, rief ich ihm zu. »Könnten Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben? Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten.« Er kramte einen Zettel heraus und notierte seine Adresse. Sein Name war Ayele Z. Borgia. Noch am selben Abend schrieb ich ihm eine Mail und bat ihn, mir ein wenig über sich und seinen Blog zu erzählen. Ich schrieb ihm, ich plane ein Buch über den Journalismus im 21. Jahrhundert und wolle wissen, wie andere Menschen zum Bloggen oder Schreiben gekommen seien. Am 1. November 2014 antwortete er mir. Mit dem Bloggen habe ich angefangen, als ich meinen ersten Artikel auf odanabi.com geschrieben habe. Mein Beweggrund ist, dass es in meiner Heimat Äthiopien eine Menge Themen gibt, die mich beschäftigen und zu denen ich gern meine persönliche Sicht darstellen möchte. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich nicht sofort auf Ihre Mail antworten kann, weil ich während der Arbeit schreiben muss. Ayele. Am 3. November schrieb ich ihm eine weitere Nachricht. Was haben Sie in Äthiopien gemacht, ehe Sie hierher gekommen sind? Welche Themen interessieren Sie besonders? Keine Eile. Danke, Tom. Noch am selben Tag schrieb er mir zurück. Es freut mich, dass das Interesse gegenseitig ist. Sie wollen wissen, was mich am meisten bewegt. Und ich will wissen, wie ich mit meinen Themen am besten mein Publikum und eine breitere Öffentlichkeit erreichen kann. worauf ich postwendend antwortete: Ayele, wir sollten...